Es Magazine.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik. Ja, hier sind wir wieder heute am Mittwoch, den 9.04.2014, live aus Studio 1.
Dem anspruchsvollen Journal für Politik, dem ABS Magazin.
Ja, und mit mir im Studio ist heute die Eta.
Und Daniels, genau.
Ja, und
außerdem noch zwei Gäste.
Genau, außerdem zwei Gäste, die können auch gerne mal Hallo sagen. Ich begrüße schon mal den Jona und den Steffen. Hallo Jona, hallo Steffen.
Ja, hallo.
Und Jona ist von der Roten Hilfe hier zu Gast bei uns. Und der Stefan, nicht der Steffen, ist vom Ermittlungsausschuss Frankfurt. Und mit denen sprechen wir heute eine ganze Stunde lang über Polizeistrategien bei Großveranstaltungen in Frankfurt und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Genau, und wir freuen uns auf das Thema.
Ja, und das, was ihr im Hintergrund hört, ist, man soll es kaum glauben, zumindest steht es auf dem Cover, es ist Punk, und zwar Ancient Tradition Beijing Punk, was Zeitgenössisches, und ich denke, wir gönnen uns jetzt noch die 2 Minuten, die das noch geht, und fangen dann auch gleich mit der Sendung an.
Warum das also, jetzt Punk war?
Ja, genau, das zur Diskussion hier im Studio geführt hat, denke ich, beenden wir das. Es steht zumindest auf dem Cover drauf. Vielleicht hat man auch in China da andere Voraussetzungen bezüglich des Punks. Vielleicht hängt das auch mit dem Text zusammen, aber das sind alles Dinge, die wir jetzt hier nicht klären wollen können, denn wir haben ja heute ein anderes Thema.
Genau, wir wollen nämlich was klären zu Polizeistrategien bei Großveranstaltungen in Frankfurt, und da haben wir gerade schon gesagt, haben wir zwei Gäste heute hier, nämlich Stefan und Jona, die mit uns darüber sprechen wollen, und die sind von der Roten Hilfe und vom EA, vielleicht, also EA Ermittlungsausschuss. Vielleicht können wir erst nochmal klären und genau sagen, was ist das eigentlich, wer ist denn das eigentlich, was machen die? Also Jona, vielleicht zuerst mal zur Roten Hilfe. Vielleicht kannst du sagen, was die so tun und was da so passiert.
Ja, genau. Hallo erstmal auch von meiner Seite. Ganz toll, dass ihr heute zuhört. Genau, wir sind die Rote Hilfe. Das ist eine bundesweite linke Schutz- und Solidaritätsorganisation. Das bedeutet, wir unterstützen all die Menschen, die aufgrund ihrer linkspolitischen Tätigkeit Probleme mit dem Polizei- und Justizsystem bekommen. Genau, und dabei organisieren wir ganz praktische Solidarität. Das bedeutet, wir unterstützen die Menschen oder euch bei Prozessen, bei Vorladungen und so weiter und so fort. Wir geben Workshops, wo wir den Leuten Tipps geben, wie sie sich am besten verhalten, wenn sie Probleme mit der Polizei bekommen. Aber wir machen auch ganz viel finanzielle Unterstützung. Das bedeutet, normalerweise übernehmen wir etwa 50% der Kosten, die anfallen. Genau, grundsätzliche Bedingungen dafür sind einfach von unserer Seite dass die ganze Aktion eine linkspolitische Betätigung war. Wir bewerten das nicht weiter so, das ist die Sache der Leute, was sie denn genau getan haben und warum sie das für richtig gehalten haben. Wichtig ist unserer Seite noch, dass es keine direkte Zusammenarbeit mit der Polizei gibt. Und das heißt, dass die Leute zunächst mal die Aussage verweigern. Genau, das ist so grob, was wir machen. Mhm. Genau, und
vielleicht nochmal, du bist von der Ortsgruppe in Frankfurt. Wie groß ist denn die Rote Hilfe in Deutschland? Gibt es die in Europa auch? Oder?
Nein, also die Rote Hilfe gibt es an sich bisher nur in Deutschland. Also kommt aus dem kommunistischen Widerstand in den 20er Jahren ursprünglich.
Genau, dann, das war die Frage. Genau. Wie lange gibt es euch denn schon?
Ja. Ja, tatsächlich schon seit den 20er Jahren. So wurde dann in Westdeutschland wieder gegründet später. Und wir als Ortsgruppe in Frankfurt sind vergleichsweise jung. Wir sind nur 5 Jahre alt. Aber genau, es sind da so ein knappes Dutzend an Menschen, und insgesamt, also die aktiv sind, die sich um die konkrete Soli-Arbeit kümmern, und insgesamt in Deutschland, als die Rote Hilfe ist ein eingetragener Verein, sind wir im Moment ungefähr 6.000 Mitglieder. Und durch die Mitgliedsbeiträge finanzieren wir auch die finanzielle Unterstützung. Mhm. Also kommt gerne vorbei.
Ja, Rote Hilfe, das hört sich jetzt irgendwie so an, braucht man da eine spezielle Vorbildung, um bei euch mitmachen zu können? Also muss man schon 12 Jahre als Anwalt gearbeitet haben oder irgendwie sowas?
Nein, also ihr könnt das zwar nicht sehen da draußen, aber also ich bin auch noch nicht 12 Jahre als Anwalt tätig, aber im Gegenteil, wichtig ist für uns zunächst mal einfach nur die Überzeugung und die Bereitschaft, da mitzuhelfen, und die juristischen Feinheiten bringen wir uns schon selber bei, also das ist keine Bedingung. Bei uns machen ganz viele unterschiedliche Menschen mit, also ob Studis, Arbeitnehmerinnen und so weiter und so fort, und bei weitem nicht alle Juristinnen oder Juristen.
Ja, wir haben ja noch einen zweiten Gast im Studio, vom den Jona vom Ermittlungsausschuss.
Stefan. Genau, vom yes. Ermittlungsausschuss Frankfurt.
Oh Gott, naja, die Hörer verzeihen mir das, die kennen das bei mir. Ja, bitte, Stefan. Ja, vielleicht kannst du kurz was zum Ermittlungsausschuss sagen.
Ja, auch wir sind eine Rechtshilfegruppe hier aus Frankfurt. Auch wir relativ jung, ähnlich wie die Ortsgruppe der Roten Hilfe hier in Frankfurt. Wir sind etwa 6 Jahre alt. Und wir unterstützen linke politische Demonstrationen hier in Frankfurt. Dazu haben wir einen Telefondienst geschaltet, wo während Demonstrationen sich Demo-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn sie festgenommen werden oder wenn sie in anderer Weise mit Repressalien der Polizei konfrontiert werden, melden können. Das heißt, wenn sie zum Beispiel in Personenkontrollen kommen, wenn es Polizeikessel gibt, wenn sie Polizeigewalt ausgesetzt sind. Und unser Anliegen dabei ist es, möglichst die Demonstrationsfreiheit für möglichst viele Menschen durchzusetzen. Okay. Das ist die Hauptaufgabe, die wir haben. Ansonsten machen wir ähnlich wie die Rote Hilfe auch vor und nach Aktionen immer wieder Rechtsberatung und Infoveranstaltungen und arbeiten auch mit der Roten Hilfe sehr eng zusammen, wenn es darum geht, zum Beispiel ja Strafverfahren oder Ordnungswidrigkeitsverfahren politisch zu begleiten.
Ja, und ihr hattet in der letzten Zeit eine Menge zu tun von der Roten Hilfe und auch vom EA, vom Ermittlungsausschuss. Und damit sind wir eigentlich schon in medias res, denn wir wollen ja sprechen über Polizeistrategien bei Großveranstaltungen in Frankfurt. Da gab es in den letzten Jahren einige, ich kann die gerade mal so nennen irgendwie, vielleicht diese angefangen in 2012, die Großdemonstration M31, wo es ja zu vielen Festnahmen auch kam, Blockupy 2012, dann der 1. Mai 2013 zunächst, dann eben wiederum Blockupy 2013. Das wären jetzt so Sachen, die in Frankfurt in letzter Zeit stattgefunden haben und da besonders wichtig waren, dann eben auch die ganzen Hausbesetzungen, die ja, von denen wir hier auch im ABS-Magazin häufiger berichtet haben. Yeah. Also es gibt eine Menge zu tun für euch und wir wollen jetzt nochmal überlegen, ja, was hat sich da verändert, was ist da zu beobachten in den letzten Jahren bei diesen ganzen Veranstaltungen. Vielleicht können wir anfangen im Jahr 2012 und mal so ein bisschen über die einzelnen ja, Demos sprechen, was da passiert ist und das nochmal so rekapitulieren?
Ja, wir würden einfach mal damit starten, einen kurzen Überblick zu geben, denn nicht jeder und jede weiß ja, was sich unter diesen verschiedenen Namen verbirgt, und dann vielleicht dazu übergehen, eine Einschätzung davon zu machen. Mhm. Also du hattest angefangen mit der M31-Demonstration, die fand statt am 31. März 2012. Es war eigentlich der Auftakt der Krisenproteste, von Protesten gegen die EU-Krisen- und Verarmungspolitik. Hier in Frankfurt, es war eine bundesweite, antikapitalistisch ausgerichtete Demonstration. Und zwar eine sehr kraftvolle Demonstration, in deren Zuge es zu einigen militanten Aktionen, Glasbruch gekommen ist in der Innenstadt und einiger Sachschaden entstand. Das war auch der Grund dafür, dass die Polizei darauf reagierte, indem sie einen großen Kessel an der Botternstraße im Ostend eingerichtet hat, da knapp 500 Menschen eingekesselt hat und die auch sehr lange festgehalten hat, den ganzen Nachmittag bis zu 10 Stunden lang. Und viele dieser Leute, die dort eingekesselt waren, im Endeffekt auch in Gewahrsam genommen hat, hier in Frankfurt und in andere Gewahrsamszellen in anderen Städten gebracht hat. Und das war sozusagen der Auftakt der Krisenproteste, aber auch der Auftakt von einer ziemlichen Repression, die von Seiten des Staates und der Ordnungsbehörden dagegen gesetzt worden ist.
Die ja auch neu ist für Frankfurter Verhältnisse. Wenn man das Revue passieren lässt, was so in den letzten 20 Jahren hier an Polizeitätigkeit war, wie die Polizei vorgegangen ist, haben sich ja da die Strategien völlig verändert. Oder wie würdet ihr das, kann man das so sagen? Ich frage das einfach.
Wobei, ich glaube, das kann, also ganz so pauschal kann man das sicherlich nicht sagen. Zum Beispiel diese Kesseltaktik, die hier in Frankfurt sehr gerne angewendet wird, ist auch eine, tatsächlich eine Frankfurter Erfindung. Allerdings ist es sicherlich so, dass in den letzten Jahren wir eine Zunahme aufgrund der Kapitalismuskrise, eine Zunahme von einfach Großprotesten haben. Natürlich aufgrund der EZB und generell Bankenstadt Frankfurt ist das ein attraktives Ziel für viele Menschen. So, es gibt hier viele Leute, die probieren dagegen was zu machen, also sich dagegen zu organisieren und entsprechende Proteste organisieren. Und da die Polizei diese Proteste natürlich nicht so gerne hat oder nicht so gerne sieht, probiert sie diese halt auf die unterschiedlichsten Art und Weisen halt auch anzugreifen. Und das können wir, glaube ich, sehr gut dann auch nach dieser M31-Demonstration sehen, die tatsächlich dann einschneidend war insofern, dass es neben der konkreten Repression an diesem Tag darauf folgend eine sehr starke mediale Hetze gab. Das heißt, es wurde politisch vorbereitet, eine Stimmung in der Stadt erzeugt, die dann in der Lage war, die darauffolgenden Repressalien, die darauffolgenden Methoden gegen Blockupy und andere Proteste ja vorzubereiten oder dann durchzuführen.
Aber Stefan, ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest eigentlich noch ein bisschen ausholen, hattest du gesagt.
Nee, gar nicht weiter ausholen. Ich würde mich da meinem Vorredner anschließen. Ich glaube, die Qualität der Polizeirepression ist da nichts wirklich Neues. Aber das Neue ist, dass es sehr lange in Frankfurt keine so großen Proteste gegeben hat. Und im Zuge eben dieser EU-Krisenpolitik es dazu kam, dass bundesweite Veranstaltungen ja auch mit diesem kraftvollen Charakter stattgefunden haben. Und das infolgedessen ist verstärkt auch zur Reaktion von Seiten des Staates kam. Es ist ja eben gesagt worden, die Blockupy-Aktionstage, die dann im Mai 2012 stattgefunden haben, die haben sich im Schatten von dieser medialen Skandalisierung von den Schäden bei der M31-Demonstration entwickelt. Diese gesamten Aktionstage sind zunächst von der Stadt verboten worden, dann ist später eine Großdemonstration als einzige Veranstaltung erlaubt worden. Und man muss schon sagen, dass die Polizei innerhalb dieser Tage, der ersten drei Aktionstage, die Innenstadt zu einer Art Festung verwandelt hat.
Ich erinnere mich an Geschäfte und Banken, die ihre ganzen Schilder abmontiert hatten, um tatsächlich unkenntlich zu machen, dass da eine Sparkasse sich hinter dieser Bretterwand verbirgt. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt, welcher Aufwand da betrieben worden ist, um das Bankenviertel da safe zu machen oder die ganze Innenstadt im Grunde.
Nicht nur das, bis weit nach Sachsenhausen hinein waren ja über Tage lang keine Geldautomaten zu erreichen, weil einfach alle Banken im weiteren Innenstadtbereich der Frankfurt einfach zugemacht haben, weil sie in dieser Stimmung so viel Angst hatten.
Aber es hatte eben auch persönliche Folgen für viele Demonstrierende der M31-Demo, die zwei Monate vorher stattgefunden hatte.
Ja, das ist richtig. Es kam eben nicht nur zu diesem Festungscharakter der Innenstadt, sondern auch zu ganz konkreten polizeilichen Maßnahmen. Da ist zunächst mal noch bevor diese Aktionstage überhaupt angefangen haben, gegen gut 470 Menschen, die an dieser M31-Demonstration vorher teilgenommen hatten, ein Aufenthaltsverbot verhängt worden. Das heißt, sie haben de facto ein Stadtverbot bekommen, die Innenstadt für diese drei Tage zu betreten. Rein präventiv, weil gesagt worden ist, wir gehen davon aus, dass sie planen, Straftaten in dieser Zeit zu begehen.
Und das betraf natürlich auch Orte wie die Uni zum Beispiel, auch eben Orte, wo Leute dann gearbeitet haben. Also es war schon schreck, wie das überhaupt durchgesetzt worden ist.
Ja, da würde ich sagen, ist sicherlich also einerseits, dass die Leute in ihren Alltag betroffen waren, also Frankfurterinnen und Frankfurter einfach ihre Arbeitsplätze oder Uniplätze nicht erreichen konnten, keine Kinder zur Schule bringen, was auch immer, so was natürlich so schon massiver Eingriff ist in die alltäglichen Rechte, sowie dann dazu noch kam, dass natürlich den Menschen dadurch auch ihre Möglichkeit zu demonstrieren vollkommen genommen wurde, weil Blockupy war ja zwar als Aktionstage, aber auch als Demo-Tage angekündigt und das ist natürlich auch aus rein legal-juristischer Sicht, die so ein Rechtsstaat, der hier vorgibt zu haben, ein massiver Einschnitt, weil den Leuten gab es ja auch maximal ein Vorwurf von der Straftat, und um das direkt vorwegzunehmen, bis heute gab es da nahezu keine Verurteilung, also wurde niemand dafür verurteilt. Mhm. Und all diesen Leuten wurde aber einfach vorweg gesagt, ja, wir glauben, dass ihr auch Straftaten begehen wollt, und deshalb nehmen wir euch euer Demonstrationsrecht für Frankfurt sowie überhaupt das Recht, euch in Frankfurt aufzuhalten, was natürlich ein sehr, sehr massiver Einschnitt in die Grundrechte beziehungsweise auch in den alltäglichen Lebensablauf war.
Ja, wir hatten da ja auch uns mit befasst mit der 2012 und 2013, mit der aktuellen Situation. Wir hatten auch Ulrich Wilken da von der Linkspartei, den wir auch dazu befragt haben. Und da war eigentlich der grundsätzliche Tenor, dass es eigentlich gar nicht mehr so sehr um die Aktionstage selbst ging, sondern einfach auch darum, dass das Grundrecht auf Demonstration, also Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, was eines der zentralen Grundrechte ja nach unserem Grundgesetz sein soll, einfach ausgehebelt wurde. Dann ging das ja aber weiter. Also 2012 ist ja nicht der Endpunkt gewesen, sondern es gab ja dann am 1. Mai 2013 den versuchten Aufmarsch der NPD oder der Neonazis hier in Frankfurt, der durch das Engagement der Frankfurter Bürger stadtweit auch verhindert wurde. Vielleicht die braven Hörerinnen und Hörer erinnern sich. Wir haben am 1. Mai 2013 auch eine Sondersendung hier gehabt über den ganzen Tag und haben das Ganze versucht zu begleiten. Und da gab es ja dann auch die Situation, dass eigentlich eine friedliche Veranstaltung stattgefunden hat und es eigentlich keine Auseinandersetzung gab. Bis auf einmal die Gleise besetzt werden sollten oder besetzt wurden am Ostbahnhof, weil es so war, dass die NPD oder die Leute, die zu dieser Veranstaltung von der NPD wollten, sich in Hanau gesammelt haben und dann von Hanau mit dem Zug hätten kommen wollen. Das sollte verhindert werden. Wurde auch verhindert, was aber leider dazu geführt hat, dass die dann in Hanau durch die Innenstadt marschiert sind. Gut, das ist noch ein anderes Thema, aber es gab dann da einen Kessel, und vielleicht könnt ihr zu den Ereignissen zum 1. Mai 2013 nochmal was sagen. Und jetzt will ich es richtig machen. Der Jona will sich da. Jetzt kann ich es, liebe Zuhörerin.
Sehr schön. Genau, wie du eben schon richtigerweise gesagt hast, gab es dann eine Aktion von zwischenzeitlich vielleicht etwa 800 Menschen, die auf die Gleise gegangen sind, die sie blockiert haben. Die Aktion war meines Wissens nach auch explizit als angekündigt, als wir blockieren das einfach, sie ist offen für alle möglichen Menschen. Also da waren dann von Autonomen über Leute mit Kinderwägen, über alte Rentnerinnen und Rentner bis hin zur Verdi-Jugend Leute da und haben sich dort auf die Gleise gestellt, haben gesagt, ja, wir machen nichts weiter, aber dieser Zug fährt heute hier nicht rein. Wir verhindern so diese Nazi-Demo. Das hat insofern natürlich auch geklappt, dass es zumindest im Frankfurter Ostend keine Nazi-Demo gab. Die Polizei hat zunächst mal natürlich die ganze Zeit versucht, die Leute dazu zu bringen, dass sie diese Gleise verlassen, und das auch so versucht durchzusetzen. Das war allerdings natürlich aufgrund der Masse sehr schwierig, beziehungsweise hat erstmal nicht funktioniert. Genau, und als dann klar war, dass die Nazis auch nicht mehr kommen würden, haben die Leute dann auch gesagt, ja, wir würden jetzt auch wieder von den Gleisen runtergehen, woraufhin die Polizei allerdings der Meinung war, nein, das läuft, sie behält jetzt alle Leute hier, hat diesen Gleisbereich eingekesselt gehabt und dann versucht, diese Leute davon abzuräumen, weil es gab eine relativ große Dynamik, dass man gesagt hat, ja, wir lassen uns hier jetzt auch nicht einzeln festnehmen, sondern wir wollen hier zusammen wieder rausgehen. Das ist auch legitim, was wir hier tun, das ist auch nichts besonders Schlimmes. Ist ja auch nicht, im Gegenteil, das ist ja total richtig, einfach nur Nazis zu blockieren. Das ist ja überhaupt nichts Schlimmes, so selbst im gutbürgerlichen Denken. Und dann hat die Polizei angefangen, die Leute dort einzeln rauszugreifen und das mit relativ massiver körperlicher Gewalt durchgesetzt. Man muss sich das so vorstellen, dass die Leute auch versucht haben, die Situation zu deeskalieren, indem man sich zuerst hingesetzt hat, dann auf die Gleise, was ja auch eine eindeutige deeskalierende Geste war. Ja, und die Polizei hat sich da sehr dilettantisch angestellt, hat angefangen, dann Leute in den dritten Reihen rauszuziehen, Pfefferspray zu sprühen und so weiter und so fort. Das heißt, da gab es einige Verletzte. Eine Person musste leider dann auch länger ins Krankenhaus. So. Genau. Und danach hat die Polizei auch versucht, also hat die Personalien von allen festgestellt, hat alle fotografiert und videografiert und Anzeigen geschrieben, sowie alle Leute, die noch auf den Gleisen angetroffen wurden, was so weiß nicht, 400 bis 600 oder sowas waren, ein Bußgeld bekommen dafür und ein recht großer Teil davon mittlerweile in der Zeitung stand, dass etwa 170 Leute dieses Bußgeld auch nicht bezahlen und immer noch dafür kämpfen, dass es legitim und richtig war, auf diesen Gleisen zu sein und dass es vollkommen in Ordnung ist, Nazis zu blockieren und dass man dafür auch kein Geld bezahlen soll. Dazu kommt noch, dass es jetzt auch in absehbarer Zeit wieder einen Prozess geben wird gegen eine Person dort, der vorgeworfen wird, sie habe doch Widerstand geleistet gegen diese Festnahme und die anwesenden Bullen beleidigt, was natürlich nicht verwunderlich war, wenn vor dir Leute zusammengeschlagen werden und so weiter, dass die Leute dann auch entsprechend verbal darauf reagiert haben.
Ja, es hat ja da auch noch dann das politische Nachspiel gegeben, dass Boris Rhein, der damalige Innenminister noch in Hessen, behauptet hatte, die Polizei hätte da also Schlägertrupps in Gewahrsam nehmen wollen und es hätte also wäre Gefahr im Verzug gewesen und es ist also durchaus beweisbar gewesen, dass die Situation so nicht war. Also auch in der politischen Ebene hat man da ganz, ganz komisch drauf reagiert.
Ja, über die persönlichen und rechtlichen Folgen wollen wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen in der Auswertung. Jetzt, um nochmal die Protestchronologie und das Material so ein bisschen abzuschließen, wo wir jetzt gleich noch in der zweiten Hälfte der Sendung reden möchten. Vielleicht kommen wir nochmal zu Blockupy 2013, wo man ja im Grunde fast eine Verkehrung der Situation vom Jahr vorher, also vom Blockupy 2012 gesehen hat. Also da waren dann die Protesttage erlaubt, aber die Demonstration ist dann ziemlich eskaliert, die Situation.
Ja, das stimmt. Das war Ende Mai, Anfang Juni 2013. Da kam es an den ersten Blockupy-Tagen zu recht erfolgreichen Protesten, sowohl in der Innenstadt als auch am Frankfurter Flughafen wegen Abschiebungen. Die Repression konzentrierte sich in diesem Jahr allerdings auf die große Abschlussdemonstration, die an dem 1. Juni 2013 stattgefunden hat. Ich denke, das ist vielen auch bekannt, weil das ja sehr stark in den Medien war. Diese Demonstration ist nicht besonders weit gekommen. Es waren etwa bis zu 15.000 Leute auf der Demonstration und die Gerichte hatten im Vorfeld eine Route entlang der Europäischen Zentralbank genehmigt. Allerdings kam die Demonstration nicht weit. Das wissen sicher viele. Sie wurde in der Nähe des Willy-Brandt-Platzes gestoppt gewaltsam von der Polizei. Es wurden im vorderen Bereich der Demonstration etwa 1.000 Menschen eingekesselt und die sahen sich dann auch einer heftigen Polizeigewalt ausgesetzt. Denn die Personalien von all diesen Leuten sind im Laufe des Tages dann aufgenommen worden. Sie sind zum Teil mit Pfefferspray ziemlich heftig traktiert worden, mussten Schläge und Tritte von Seiten der Polizei aushalten. Es kam zu richtigen Prügelattacken von deren Seite. Und die Demonstration konnte nicht beendet werden, sondern das Ganze endete in diesem Kessel, der dann für den Rest des Tages aufrechterhalten worden ist.
Über 12 Stunden, wenn ich das richtig weiß.
Sehr lange auf jeden Fall.
Und es gab ja dann auch das Angebot der Polizei, dass die Demonstration weitergehen dürfte, wenn die oder bei der Kessel sollte bestehen bleiben. Und es war ja das Interessante an dem Tag, wenn man es noch nachfügt, dass also der Kessel Bestand hatte, aber auch die Demonstration bis zum Ende des Kessels ja auch von den Teilnehmerinnen aufrechterhalten wurde als Unterstützung für die Leute im Kessel.
Ja, die Demonstration, die außerhalb des Kessels war, wie gesagt, es waren 1.000 eingekesselt. Die restlichen Demonstrantinnen und Demonstranten sind dann dort geblieben, um sich zu solidarisieren. Und die Polizei hat jedenfalls verlautbaren lassen, sie wollte der restlichen Demonstration die Möglichkeit geben, auf einer veränderten Route, also nicht entlang der Europäischen Zentralbank, sondern am Main entlang weiterzuziehen. Aber ich werte es als ein großes Zeichen der Solidarität, dass das nicht gemacht worden ist. Denn die Polizei hat damit ja letztendlich eine Spaltungstaktik gefahren und hat versucht, die vermeintlich radikalen, vermeintlich gewaltbereiten Blocks, die sie identifiziert haben wollte, da zu separieren von den restlichen, die sie als friedlich identifiziert hat. Nun ist das natürlich eine Farce, denn es ist klar, dass es da keine gewaltbereiten Blocks gab, sondern die Polizei hat den Leuten letztendlich Kleinigkeiten vorgeworfen. Sie hätten sich gegen das Versammlungsgesetz gestellt, indem sie zum Beispiel Regenschirme dabei gehabt hätten oder Transparente zusammengeknotet hätten und Styroporschilder dabei gehabt hätten. Damit, das hat zumindest die Polizei so gesehen, hätten sie sich passiv bewaffnet. Das ist deren Konstruktion. Ja, und Böller sollen sie dabei gehabt haben, beziehungsweise einige Farbeier. Und daraus wurde dann eine Legitimation gezimmert, um so massiv in die Demonstration einzugreifen und letztendlich das Demonstrationsrecht auszuhebeln.
Genau, und da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass selbst wenn das alles so war, das vielleicht auch legitim wäre, aber in jedem Fall nicht legitim ist, dort über 400 Verletzte zu produzieren, weil die Leute natürlich zu Recht gesagt haben, ihr greift gerade unsere Demonstration an. Glücklicherweise die anderen Demonstrationsteilnehmer außerhalb des Kessels auch gesagt haben, das war es völliger Schwachsinn. Natürlich sind wir alle zusammen hier, wir demonstrieren hier gemeinsam und wir werden natürlich die Leute nicht einfach hier stehen lassen. So, da hat sich die Polizei meines Erachtens nach auch ziemlich verschätzt. Und die Leute im Kessel haben auch gesagt, wir haben nichts gemacht, selbst wenn wir was gemacht hätten, lassen wir uns doch jetzt hier nicht einfach unser Demonstrationsrecht nehmen, wir lassen uns doch jetzt hier nicht einfach so sagen klanglos abführen, was dazu geführt hat, dass die Polizei immer wieder mit massiver Gewalt in die Demo reinging und letztlich diese 1000 Leute auch auseinandergeprügelt hat und einzeln rausgeführt hat. Und da ist natürlich jede Verhältnismäßigkeit ad absurdum geführt, wenn ich sage, ja, da haben ein paar Leute Regenschirme dabei oder ein Styroporschild, um sich gegen mögliche Schläge der Polizei zu wehren. Und deshalb greife ich jetzt diese Demo an und schlage diese Leute, weil sie sich ja potenziell hätten wehren wollen, beziehungsweise sich schützen wollen. Und das ist natürlich auch dieser Euphemismus der sogenannten Schutzbewaffnung, dass ich einfach nur Gegenstände dabei habe, um mich gegen die Waffen der Polizei zu schützen, und dass das bereits kriminalisiert wird und dann auch noch als Eingreifen oder als Eingreifgrund genommen wird, um entsprechend Gewalt gegen die Demonstrationsteilnehmerinnen auszuüben.
Ja, zum Pfefferspray-Einsatz würde ich gleich auch nochmal später zurückkommen. Und auch, vielleicht können wir gleich auch nochmal darüber sprechen, dass ja gerade heute ein Prozesstag eben gewesen ist gegen einen Aktivisten, der bei dieser Demonstration festgenommen worden ist, eben wegen passiver Bewaffnung. Und euch dann nochmal fragen, was dabei rausgekommen ist. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz zu Blockupy 2013 sagen, dass es eine Woche später danach nochmal zu einer ganz großen Solidaritätsdemo gekommen ist mit über 10.000 Teilnehmerinnen, die zum Teil auch aus einem ganz anderen Spektrum kamen, beziehungsweise eben bundesweit dann auch gekommen sind. Und vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf Hamburg im Dezember 2013 und eben im Januar 2014 kommen. Das noch mal ganz kurz, bevor wir dann Musik spielen.
Genau. Da vielleicht zu diesem Prozess heute, den machen wir später, genau. An dieser Demonstration, die danach stattgefunden hat, sieht man vielleicht auch nochmal, dort haben die Leute ja auch Regenschirme mitgenommen. Es gab den Aufruf, genau so wiederzukommen. Und da hat sich die Polizei natürlich aufgrund des öffentlichen Druckes zurückgehalten. Das sieht man natürlich auch nochmal dran, wie das einfach davon abhängt, wie sie die Situation eskalieren möchte, in der Regel zumindest. Und das da hat sie es ja auch dann toleriert, dass die Leute genauso mit denselben Schutzbewaffnungsgegenständen durch die Gegend laufen. Und das ist natürlich relativ absurd. Genau, in Hamburg im Dezember dieses Jahres gab es dort eine sehr große Demonstration zu lokal und bundesweit sehr wichtigen Themen, also für den Erhalt der Roten Flora. Das ist ein besetztes Zentrum.
Kulturzentrum.
Das es schon sehr lange gibt. Das dezent räumungsbedroht war für den Erhalt der Esso-Häuser, was im Grunde Arbeiterinnenhäuser in der Nähe der Reeperbahn sind, die mittlerweile verfallen gelassen wurden und jetzt auf einmal baufällig sind und die Bewohnerinnen davon vertrieben werden, sowie für das Bleiberecht der sogenannten Lampedusa-Gruppe. Das sind Flüchtlinge, die über Lampedusa nach Hamburg gekommen sind und jetzt hier bedingungsloses Bleiberecht fordern. Da gab es eine sehr große Demonstration und die ist noch kürzer gelaufen als die Blockupy-Demonstration. Die ist nämlich im Grunde von ihrem Startpunkt nur 50 Meter weit gekommen und wurde direkt gestoppt. Das Ganze war natürlich eine offensive autonomen Demo angekündigt so und die Polizei wusste, was sie da tat, hat die Demo direkt gestoppt. Dann gab es relativ schnell eine Rangelei. Die Polizisten haben auch direkt Schlagstöcke und Faustschläge eingesetzt und auch direkt mit Wasserwerfer angefangen, die Demonstration zurückzutreiben, so was sich natürlich von den Leuten nicht gefallen gelassen wurde, worauf es dort zu massiven Ausschreitungen kam.
Aber auch diese Demo war eben rechtlich genehmigt.
Natürlich. Und die Polizei hat sich auf die, also eine Demonstrationsroute muss gar nicht genehmigt werden, sie kann höchstens verboten werden, das war sie aber nicht und die Polizei hat sich da selbstständig drauf gesetzt und gesagt, ja, wir stoppen jetzt hier die Demonstration.
Und da gibt es ja noch eine ganz besondere Brisanz an dieser Sache um die Rote Flora, dass die Polizei eigenmächtig ein sogenanntes Sperrgebiet bzw. Gefahrengebiet ausgerufen hat und das über 14 Tage lang aufrechterhalten hat. Vielleicht könnt ihr da ganz du da eh noch mal was kurz zu sagen? Ihr seid ja vernetzt bundesweit. Was haben die Hamburger euch da berichtet?
Na, also es ist so, dass dieses Gefahrengebiet wurde über einen ziemlich riesigen Stadtteil, über die komplette Sternschanze, Altona und Reeperbahn gezogen. Also in dem Gebiet wohnen, ich glaube, 80 bis 100.000 Menschen plus minus. Sowie nochmal am Wochenende nochmal genauso viele Menschen, die dort auf der Reeperbahn Feierpublikum sind oder zum Fußball gehen oder sonst irgendwas. Und in diesem Gefahrengebiet hat die Polizei die Möglichkeit, ohne konkreten Anlass, ohne konkreten Verdacht, Leute zu kontrollieren, Leute zu durchsuchen.
Leute des Ortes zu verweisen, ne?
Korrekt. Sogenannte Aufenthaltsverbote zu verhängen, was sie dann auch ausgiebig gemacht hat. Das Ganze lief insgesamt über 2 Wochen, wurde dann nach einem Protest auch nochmal kurz verkleinert und dann gänzlich fallen gelassen. Das ist natürlich so eine Verschiebung polizeilicher Befugnisse in so einen Präventivcharakter, beziehungsweise legitimiert wurde das Ganze, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen auch zu so einer Analyse schon, durch auch ein Vorfall, der dort passiert ist, um diese Demonstration drumherum soll es vermeintlichen Angriff auf die Davidswache in Hamburg gegeben haben. Und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, hat er jedenfalls nicht so, wie die Polizei das behauptet hat, stattgefunden. Also dort soll durch Demonstrantinnen und Demonstranten die Davidswache angegriffen worden sein und ein Polizist schwer verletzt worden sein. Später hat sich herausgestellt, diesen Angriff gab es so nicht. Es gab mehrere Zeugen, und Unabhängige tatsächlich, die sagen, ja, das gab es nicht. Es gab dort in der Nähe dann eine Kiezschlägerei oder möglicherweise zumindest eine Kiezschlägerei. Und dabei ist möglicherweise einer der Polizisten verletzt worden. Das wurde allerdings von der Polizei so genutzt, um dieses Gefahrengebiet einzurichten. Und das ist vielleicht auch so eine Tatsache, die wir bundesweit feststellen müssen. Ähnlich ist es hier nach der M31-Demonstration geschehen, dass von der Polizei bestimmte Ereignisse sehr hochgespielt werden, politisch skandalisiert werden, die sich im Nachhinein als gar nicht so, wie sie dargestellt wurden von der Polizei, passiert sind, aber die dann genutzt werden, um massiv Repressionen gegen linke Protestbewegungen ausüben zu können.
Ja, wir gehen gleich nochmal in die Analyse und jetzt hören wir nochmal die inoffizielle Hymne des Frankfurter Blockupy-Kessels.
Sun shine, we shine together. Told you I'll be here forever.
Ja, ihr hört immer noch das ABS-Magazin heute am 9.4. Wir haben Gäste hier im Studio, den Jona von der Roten Hilfe und den Stefan vom Ermittlungsausschuss. Und wir befassen uns mit der Situation im Zusammenhang mit den
Polizeistrategien
bei Großveranstaltungen, genau, das war
ein schöner Titel.
Genau, den wollte ich auch nochmal so vortragen. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir nochmal, also wir haben jetzt viel über Fakten gesprochen, über Sachverhalte aus der Vergangenheit, dass wir nochmal so ein bisschen auf eine analytische Ebene kommen. Und dazu wollte der Jona oder Stefan.
Immer noch Stefan.
Ich werde es irgendwann, nach der Sendung kann ich es. Gut, Stefan, bitte.
Ja, in der Eingangsfrage ging es ja auch schon darum, wie haben sich vielleicht Strategien der Polizei verändert? Wir haben jetzt erstmal einen Überblick über diese letzten Veranstaltungen gegeben und da sind schon verschiedene Formen von Polizeistrategien angesprochen gewesen. Ich würde die ganz kurz gerne nochmal festhalten. Zum einen ist aus unserer Sicht so etwas wie eine Tendenz von Vorverlagerung von polizeilicher Kontrolle zu beobachten. Ein besonderes Beispiel dafür sind die Blockupy-Aktionstage 2012 gewesen, weil die Polizei da die polizeiliche Eingriffsschwelle sehr weit in einen Vorfeldbereich hinein verlagert hat. Vorhin ging es schon darum, dass im Vorfeld der Blockupy-Tage schon Aufenthaltsverbote ausgesprochen worden sind. Also es ging nicht um Strafverfolgung, sondern um Gefahrenabwehr und zwar darum, möglichst frühzeitig Versammlungen und Demonstrationen in Frankfurt zu unterbinden und dazu ein polizeirechtliches Instrumentarium zu benutzen. Ein anderes Beispiel dafür ist gewesen, dass die Polizei in diesen Tagen auch schon vor Frankfurt lokal gesehen auf der Autobahn Busse aus Hamburg und Berlin abgefangen hat, gesagt hat, ihr kommt gar nicht nach Frankfurt rein. Wir kontrollieren jetzt die Busse auf dem Gelände einer Autobahnmeisterei. Alle Personen werden kontrolliert, Taschen werden kontrolliert und nach vielen Stunden haben sie dann jeweils Aufenthaltsverbote ausgesprochen bekommen und konnten also gar nicht mehr nach Frankfurt fahren, um dort an einer Versammlung teilzunehmen. Ihr könnt sagen, das ist das Instrumentarium von einem präventiven Sicherheitsstaat, auf das die Polizei da zurückgegriffen hat. Und das ist, denke ich, eine Strategie, die deutlich wird. Eine andere, zweite, ist eher an Blockupy 2013 deutlich geworden, nämlich dass die Polizei so etwas wie eine Null-Toleranz-Strategie, eine Art Politik der roten Linie verfolgt hat, dass schon kleinste Vergehen bzw. Regelüberschreitungen, nämlich diese Regenschirme bzw. die vermeintliche passive Bewaffnung dazu geführt hat, dass die ganze Demonstration gestoppt wurde und buchstäblich vor den Augen der gesamten versammelten Öffentlichkeit demonstrativ da Grenzen von der Polizei markiert worden sind, der Demonstrationsfreiheit. Das könnte man sagen, ist eine Art von Law-and-Order-Strategie, symbolisch zu zeigen, wo die Grenzen der Demonstrationsfreiheit verlaufen. Und ich denke, dass das auch durchaus politisch von Seiten der damals noch schwarz-gelben Landesregierung gewollt war, um zu zeigen, was in Frankfurt, wo die Europäische Zentralbank beheimatet ist, geht und wie viel Kritik eben nicht geht.
Genau.
Ja, was sagt die Rote Hilfe dazu?
Dazu ergänzend vielleicht noch, das ist nämlich genau richtig und total wichtig, dass meines Erachtens nach auch versucht wird oder wurde, so eine Art Notstandsübung zu machen, wo gesagt wurde, ja, wir rechnen damit, dass es weitere Proteste hier geben wird, weitere Widerstandsformen hier geben wird und dass wir probieren hier jetzt möglichst frühzeitig, möglichst massiv die Leute davon abzuschrecken. Einerseits mit massiver Gewalt. Natürlich überlegen sich Leute zwei- oder dreimal, ob sie auf eine Demonstration gehen, wenn sie damit rechnen müssen, in ihrer körperlichen Unversehrtheit da verletzt zu werden. Wie auch probiert hat, sozusagen allgemein politisch diesen Preis oder diese Linie so krass zu markieren und dazu ergänzend noch sehr große Mengen an Daten gesammelt hat und versucht, da sozusagen einen Überblick über die Aktivistinnen und Aktivisten zu bekommen. In der in dieser Vermutung, in der Zukunft irgendwann gibt es vielleicht noch mehr oder größere Proteste, um dann über diese Datensammlung versuchen zu können, diese Leute zu kriminalisieren, wie es ja dann beispielsweise bei M31 auch schon passiert ist, dass die Leute, die vorher nämlich irgendwie in Kontakt mit der Polizei gekommen sind, dann Verbote für das nächste Mal bekommen haben, dass diese schon im Vorfeld kriminalisiert werden, wenn die nächsten Proteste anstehen. Und das ist sicherlich auch lässt sich das sicherlich auch feststellen.
Ja, wir haben von euch jetzt von Kriminalisierungen gehört, die dann im Nachhinein ja häufig auch gar nicht aufrechterhalten worden sind gerichtlich, also wie bei M31, was ja als Begründung gedient hat dafür, dass dann Blockupy 2012 die ersten Aktionstage eben verboten worden sind, was ja in der Öffentlichkeit dazu führen muss, dass man dass vielleicht Leute, die daran teilnehmen möchten, auch an so einer Demonstration, an solchen Aktionstagen auch das Gefühl haben, dass da gewaltbereite Menschen vor allem sich aufhalten, dass so eine Demonstration gewaltbereit oder irgendwie eskalieren wird. Wir haben an anderen Demonstrationen gesehen, dass da massiver Einsatz von Pfefferspray gefahren worden ist von Seiten der Polizei. Was bedeutet das für das Demonstrationsrecht, wenn der normale oder der Otto-Normal-Mensch sich vielleicht mit dem Kinderwagen dann nicht mehr zur Demonstration traut, weil er damit rechnen muss, dass die Demo gekesselt wird über viele Stunden, dass die Demo mit Pfefferspray eingedeckt wird? Was bedeutet das?
Naja, also um es mal ganz klar zu sagen, die vermummten Gewalttäter waren bei all diesen Protesten die Bullen. So, das muss man einfach ganz klar so sagen. Entschuldigung, da sage ich auch gerne Bullen. Die waren diejenigen, die vermummt, nicht identifizierbar, massiv Leute angegriffen haben. So, das ist das eine. Und zum anderen würde ich auch sagen, dass auch aufgrund der aktuellen Entwicklung, aufgrund dieser Politik, es vollkommen legitim ist, zu demonstrieren und dass auch kleinere Regelverstöße oder sowas definitiv kein Grund sind, Leute so massiv anzugreifen. So, was es juristisch sozusagen für Demonstrationsrecht heißt, dass die Polizei de facto Tatsachen schafft, die sie nicht mehr die nur sehr schwer irgendwie zu überprüfen sind, beziehungsweise sich dagegen zu wehren sind. Und das natürlich, jede Demonstrationsfreiheit tatsächlich im Vorfeld schon angegriffen wird und auch tatsächlich im Nachhinein nicht mehr überprüfbar ist.
Mag es dabei auch um den Versuch gehen, so einen Diskurs in der Öffentlichkeit zu prägen? Also einerseits eben Bilder zu erzeugen von gewalttätigen Demonstrationen und dann eben dadurch den Eindruck in der Öffentlichkeit zu erzeugen, dass das eben alles nur gewaltbereite Menschen sind und man daran ja gar nicht teilnehmen möchte vielleicht. Und gleichzeitig dann eben auch Bilder zu verhindern, wo Proteste vor der EZB, vor der alten oder dann eben vor der neuen stattfinden. Geht es um so eine Diskurs Kontrolle vielleicht von Seiten der Polizei oder wie kann man das sich vorstellen?
Also ich denke schon, dass es darum geht, mediale Bilder zu bestimmen oder zu prägen. Das wird an dem Blockupy-Kessel 2013 sehr deutlich meines Erachtens, wenn dann Regenschirme und Styroporschilder zu einer Art von Schutzbewaffnung umgedeutet werden. Dann geht es darum, das Bild eines gewalttätigen Protests deutlich zu machen oder zu zeichnen von Seiten der Polizei. Es gibt eine gute Erklärung, die nach dem Blockupy-Kessel herausgegeben worden ist von vielen Demonstranten, die das Ganze live miterlebt haben. So war es nicht, heißt sie. Da wird genau diesen Bildern, die von Seiten der Polizei erzeugt worden sind, entgegengetreten und eben deutlich gemacht, von wem ganz klar die Gewalt an diesem Tag ausging, nämlich von der anderen Seite. Und dazu passt auch das Kalkül der Polizei, diese Demonstration zu spalten, um den einen Teil dann weitergehen zu lassen. Das sind die vermeintlich Friedlichen, die dürfen in Frankfurt demonstrieren, allerdings weit entfernt von den eigentlichen Symbolen ihrer Kritik, nämlich der Europäischen Zentralbank, und die restlichen, die müssen eben mit der harten Hand der Exekutive rechnen. Ich glaube, das ist das Signal, was hinter diesem Vorgehen steckt.
Genau, und mit diesen Bildern lässt sich sehr stark festhalten, dass diese Demonstration wurde ja vor der EZB angegriffen, damit Es geht darum, einerseits bestimmte Bilder nicht zuzulassen, nämlich demonstrierende, wütende Menschen vor dem Symbol ihrer Kritik, vor der Europäischen Zentralbank, und gleichzeitig bestimmte andere Bilder nämlich zu erzeugen. Und ich glaube, dass sich hier so ein bundesweiter Trend tatsächlich ein bisschen durchsetzt, dass dass an einem bestimmten Punkt linke Demonstrationen, die offensichtlich nicht mehr gewollt sind, also noch nie gewollt waren, aber auch die in der derzeitigen Situation als Gefahr gesehen werden, gezielt angegriffen werden. Und sei es die beide Blockupy-Demonstrationen oder Blockupy-Aktionstage in Hamburg, die Demo, die kaum weiterging, und vor 2-3 Wochen in Berlin gab es eine Demonstration, eine größere Antirepressionsdemonstration, die auch genau am einem Punkt angegriffen wurde, der definitiv der richtige Punkt war, um die komplette Demonstration zu zerschlagen, so, worin ich schon sehr geplantes polizeiliches Vorgehen erkennen kann.
Es ist ja in der bundesrepublikanischen Geschichte keine Neuigkeit. Also die Polizei wurde als Werkschutz des Atomstaats benutzt. Wenn ich an die Startbahn-Auseinandersetzung zurückdenke, war es der Werkschutz für Flughafenausbau. Aber hier ist es jetzt so, dass also die Politik, also dass diese Gewaltenteilung, die eigentlich vorherrscht. Also die Polizei darf ja nur offiziell nach Recht und Vorschriften vorgehen, aber dass es hier wohl ganz klare politische Vorgaben an die Exekutive gibt und dass die Judikative, also die Rechtsprechung, da irgendwie völlig außen vor gelassen wird. Und beziehungsweise ist ja auch gar nicht ihre Aufgabe. Also die Rechtsprechung kann nur bemüht werden, wenn etwas passiert ist. Aber dieser Trend, dass also die Polizei immer mehr verstärkt als verlängerter Arm für politische Auseinandersetzungen benutzt wird, drängt sich da auf und wird ja auch von vielen Leuten diskutiert. Habt ihr da eine ich meine, es ist ja schon angesprochen worden, aber wollt ihr dazu noch was sagen?
Ja, ich würde diese Einschätzung zunächst mal teilen, dass die Polizei da nicht isoliert agiert, sondern als ein verlängerter Arm von einer bestimmten Politik, die sich selber als alternativlos begreift. Und im Zeichen dieser Ideologie von Alternativlosigkeit dann auch verstärkt dazu übergeht, Konflikte nicht mehr austragen zu wollen, sei es um die EU-Verarmungspolitik, sei es um Verhandlungen mit Hausbesetzern zum Beispiel oder mit alternativen Projekten, sondern bereit ist, mit ordnungspolitischen Mitteln das Ganze möglichst zu unterbinden. Und da kommt dann die Polizei ins Spiel, die das Ganze dann umsetzen soll.
Also der gesellschaftliche Diskurs geht verloren, könnte man eigentlich sagen, dadurch, ne? Oder wird außer Funktion gesetzt?
Ja, die Konflikte vor allem. Mhm.
Definitiv. Es findet keine Verhandlung mehr um die eigentlichen Konflikte statt, sondern die Verhandlung ist ausschließlich noch über das repressive Moment der Polizei oder der Demonstranten. Sagen, es findet letztlich einfach nur eine Diskussion über Gewalttätigkeit und wer von wem und wer hat angefangen statt und keine Diskussion mehr über das eigentliche Thema der Leute. Ich persönlich der Meinung bin, dass die Polizei durchaus auch als eigener Akteur agiert. Also es gibt so eine gewisse Tendenz, einerseits politische Richtlinien auszuüben und gleichzeitig selbst politisch zu agieren und nämlich eine eigene Agenda von Ordnungspolitik durchzusetzen. Das ist meines Erachtens nach, lässt sich das doch durchaus sehr stark daran sehen. Und weil du explizit nach Judikative und Exekutive gefragt hast, ist, glaube ich, so eine, das lässt sich nicht so einfach sagen, sondern gibt es so eine Halb-Halb-Spaltung. Also wir haben durchaus festgestellt, dass beispielsweise beim Blockupy-Kessel 2013 die Judikative sehr gut mit der Polizei zusammengearbeitet hat, indem sie sich einfach für nicht zuständig erklärt hat, eben genau das ermöglicht hat, während es natürlich auch immer wieder Kämpfe auf juristischer Ebene gibt. So, wobei ich persönlich auch nochmal der Meinung bin, dass sich natürlich letztlich soziale und politische Veränderungen auch durch soziale und politische Kämpfe durchsetzen lassen und man sich da nicht zu sehr auf juristische Auseinandersetzungen einlassen soll.
Stefan möchte dazu noch was sagen.
Ja, zu dieser Frage, was für eine Rolle die Judikative oder die Gerichte spielen, wollte ich nochmal auf den Prozess, der heute stattgefunden hat, zu sprechen kommen. Es ist jetzt beinahe ein Jahr nach diesem Blockupy-Kessel so, dass die Verfahren, die seinerzeit gegen die Polizei angestrengt worden sind, sowohl auf Verwaltungs- als auch auf strafrechtlicher Ebene, immer noch nicht dazu geführt haben, dass es wirklich, dass wirklich die polizeilichen Gewalttäter belangt werden, beziehungsweise die Einsatzleitung zur Verantwortung gezogen wird. Allerdings Allerdings fand heute ein erster Prozess gegen einen Aktivisten statt, dem ganz im Tenor dessen, was wir auch beschrieben haben, vorgeworfen wurde, er habe sich passiv bewaffnet auf der Blockupy-Demo. Nämlich dadurch, dass er eine Baseball-Cap getragen hätte, die mit Plastik verstärkt gewesen sei, so sagt es die Staatsanwaltschaft, beziehungsweise zwei Unterarmschoner dabei gehabt hätte. Und nun kam es zu der absurden Situation, dass also er den Prozess gemacht bekommen hat, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er seine körperliche Unversehrtheit auf der Demonstration versucht hat zu schützen. Mhm. Wer diese Prügelattacken von Seiten der Polizei an diesem Tag mitbekommen hat, der wird das wahrscheinlich nur als eine Farce empfinden.
Mhm. Der Prozess ist verschoben worden, das heißt, oder vertagt worden auf einen anderen
Prozesstag? Ja, ist nicht vertagt worden, sondern es hat einen ersten Prozesstag gegeben heute. Allerdings gibt es nun einen Fortsetzungstag Ende April, am 30. April. Denn es wurde von Seiten des Gerichts zuerst mal in den Raum gestellt, ob nicht eine Einstellung des Verfahrens möglich sei. Allerdings waren sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft über die Konditionen dieser Einstellung nicht einig. Und deswegen wird es jetzt zunächst zu einer Beweisaufnahme kommen. Und dann wird sich zeigen, wie damit weiter vorgegangen
wird. Ja, dazu werdet ihr auf jeden Fall dann hier was im ABS-Magazin hören. Wir verfolgen das natürlich. Vielleicht noch eine letzte, ganz kurze Frage zum Ausblick, wie es jetzt so weitergeht, weil wir auch schon ganz am Ende der Sendung sind und mir schon ganz unruhig wird, uns nicht rauszuschmeißen. Blockupy 2012, 2013, 2014, also es war nicht die Demos, über die wir gesprochen haben, waren nicht die letzten Aktionen. Wie geht's denn weiter? Womit kann man rechnen? Machen Demonstrationen überhaupt noch Sinn?
Naja, wir werden es natürlich weitermachen. Gar keine Frage. Im Mai sind jetzt dezentrale Aktionstage, wo es Demonstrationen in verschiedenen Städten in Deutschland und europaweit geben wird. Und im Herbst steht natürlich die große EZB-Eröffnung des Neubaus an, wo es auch massive Gegenproteste geben wird. Und die lassen wir uns natürlich nicht nehmen. So, natürlich rechnen wir damit, dass die Polizei da uns angreifen wird oder in irgendeiner Art und Weise versuchen wird, das zu unterbinden, zu verhindern. Aber wir werden uns dagegen natürlich wehren.
Okay, und dann sprechen wir nächstes Jahr nochmal darüber, wie das dann einzuordnen ist. Vielen, vielen Dank an Jona von der Roten Hilfe und Stefan vom EA hier im ABS-Magazin heute.
Danke für die Einladung.
Ja, und vielen Dank. Die Sendung wird morgen in der Zeit von 14 bis 15 Uhr wiederholt und ansonsten könnt ihr sie auch ziemlich bald auf unserer Seite absmagazin.de dann nochmal nachhören. Dort wird sie nämlich eingestellt. Und nächste Woche gibt es natürlich wieder in der Zeit von 16 bis 17 Uhr wieder eine Ausgabe vom ABS-Magazin. Dann wieder live hier aus Studio 1. Und jetzt kommt noch ein Lied von Dietmar Schönherr und Vivian Bach aus den 60er Jahren mit dem treffenden Titel Molotow Cocktail Party, die in keinster Weise irgendwie zu etwas auffordern soll.
Komm zur Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party und bring ne Tüte.
Und im Anschluss geht es hier weiter mit Virus Musikradio, Mental Maps. Der Kollege Matthias ist schon da.
Cocktail Party, bringt man statt Blumendynamit mit.
Anarchisten und Faschisten, Monopolkapitalisten
sind gebeten,
zur Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party und bring ne Tüte Dünner mit.
Denn zur Molotow Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party bringt man statt Blumendünner mit.
Am heißen Buffet ist eine Puppe schnell ne blaue Bohnensuppe und die Gäste stehen so dumm rum.